Du hast dieses Buch übersetzt mit dem Titel Die Zukunft erfinden, Postkapitalismus und eine Welt ohne Arbeit und dich dementsprechend auch mit dem Inhalt auseinandergesetzt. Was fandst du denn als Übersetzer daran besonders spannend?
Ja, spannend ist vielleicht, Übersetzer finden Bücher ja meistens eher lange und weniger spannend. Aber was jetzt an diesen Thesen doch relativ spannend ist, ist, dass sie wirklich diesen Zwischenschritt versuchen zu gehen, nämlich also nicht sagen, wie könnte die bessere Welt aussehen, sondern was könnten die ersten Schritte sein, die in eine Welt, ja, in eine Welt ohne Arbeit, in eine Welt, die Zukunft hat, führen.
Und wie machen Sie das? Also ich kann mir das ganz schlecht vorstellen und muss zugeben, dass ich das Buch noch nicht gelesen habe, aber welche Hauptpositionen werden denn dann formuliert? Also was sind die Ausgangspunkte?
Also die Ausgangspunkte sind erstmal, dass sich der gegenwärtige Zustand der Welt als alternativlos darstellt. Also das kann man jetzt, Sie machen das relativ ausführlich, das heißt die Historie des dessen, was man Neoliberalismus nennt, das wird alles nochmal ganz aufgedröselt. Wenn man das Buch dann, das macht auch so ungefähr ein Drittel des Buches aus, also das sind 400 Seiten, das heißt ein Drittel ungefähr 130 Seiten. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil man sich das ja auch gar nicht so vor Augen hält. Und dann der zweite Schritt ist, wieso kommt es eigentlich zu dieser scheinbaren Alternativlosigkeit und wie kommen wir aus dieser scheinbaren Alternativlosigkeit wieder raus? Und da machen sie irgendwie so drei Tendenzen in der Gegenwart fest, nämlich dass einerseits bezogen auf Arbeit relativ viele Leute ohne Arbeit sind, also bei uns hier in Deutschland weniger als in Nachbarländern und noch mal weniger als in der sogenannten Dritten Welt. Und gleichzeitig gibt es die Tendenz, dass immer mehr Arbeitsprozesse automatisch eigentlich ablaufen könnten oder auch schon ablaufen. Das Zweite ist immer noch bezogen jetzt auf Arbeit, dass irgendwie wahnsinnig an so langen Arbeitszeitmodellen, also 40 Stunden die Woche oder 36,5 oder irgendwie sowas, festgehalten wird und gleichzeitig so viele Leute ohne Arbeit sind, das heißt ohne Arbeit und vor allem ohne Einkommen. Und das ist jetzt der Punkt, wo sie dann das Dritte kommen, also wie könnte man Arbeit und Einkommen voneinander entkoppeln und warum definieren sich dann, das ist dann der vierte Punkt, warum definieren sich die Menschen heutzutage immer noch über das, was sie als Erwerbsarbeit tun, also dass jemand sich vorstellt und sagt, ja, ich bin Ingenieur und ich sage, ja, ich bin Übersetzer. Übersetzer, was macht denn der? Okay, also so, ne? Also das sind so vier Fragen, die sich stellen, um praktisch aus dem gegenwärtigen Zustand in einen Zustand zu kommen, der diese Gegenwart auch ein bisschen in Frage stellt und der sozusagen Möglichkeiten eröffnet in eine, ja, bessere Welt, wo wir, ja, schöner werden und vor allem weniger arbeiten.
Dieser Ansatz, der nennt sich ja Akzelerationismus-Ansatz für all diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sich damit noch nie beschäftigt haben. Accelere, soweit ich weiß, ist Latein oder auch auf Französisch heißt das übersetzt ins Deutsche einfach Beschleunigung. Und dieser Ansatz, der geht eben davon aus, dass der Kapitalismus durch seine eigenen Mittel zugrunde gehen wird. Also die gehen nicht davon aus, dass ja das Ganze entschleunigt werden sollte, sondern nee, gerade im Gegenteil. Wir sollten eigentlich mit den Mitteln des Kapitalismus, also mehr kaufen und mehr kaufen und mehr produzieren, sodass die ganze Rechnung am Ende nicht mehr aufgeht. Ich habe versucht, mir das vorzustellen und ich frage mich, ob in dem Buch auch tatsächlich konkrete Beispiele gegeben werden. Also Beispiele vielleicht nicht, wie man es heute vorfindet, aber ob so Zukunftsszenarien entsponnen werden, weil ich muss zugeben persönlich, dass meine Fantasie, vielleicht bin ich da auch schon Kind meiner Zeit zu doll, dass ich mir das kaum vorstellen kann. Gibt es da Ausführungen zu? Also Beispiele zum Beispiel?
Ja, es wird immer so ein bisschen an die Fantasie appelliert. Also und Akzelerationismus, das heißt tatsächlich Beschleunigung oder eine Form von Beschleunigung sich vorzustellen. Aber beschleunigt werden sollen weniger jetzt, also dass immer noch mehr unsinniges Zeug produziert wird oder dass noch schneller konsumiert wird. Darum geht es nicht bei der Beschleunigung, sondern die Tendenzen, die im Kapitalismus angelegt sind, also die sollen eher beschleunigt werden. Also zum Beispiel diese Automatisierungstendenz. Man könnte heute die meisten Sachen, die man braucht, relativ automatisch herstellen. Ob das jetzt Gebrauchsgüter des täglichen Lebens sind. Man könnte auch Bücher drucken zum Beispiel. Das ist hochautomatisiert. Früher brauchte man Setzer und Einrichter an der Druckmaschine und Gott weiß was alles. Also da kenne ich mich halt aus. Ich kann wenig über Automobilproduktion sagen. Und das sind so Sachen, die heute schon hauptsächlich automatisch ablaufen. Und so könnte man ganz viele Prozesse ja, also praktisch diese Tendenzen beschleunigen, die es da gibt, das meinen Sie eben auch mit Beschleunigung. Ansonsten Beschleunigung oder dieses Akzelerieren, das bezieht sich natürlich auch auf andere Tendenzen, also auf soziale Tendenzen, dass wir nicht allein leben, sondern dass wir in einer Gesellschaft leben, dass wir gesellschaftlich voneinander abhängig sind und das geblockt wird, beziehungsweise immer über Geld vermittelt funktionieren soll. Also da gibt es auch so Ansätze in dem Buch, die dann aufgezählt werden. Das Buch versteht sich allerdings weniger so als Gebrauchsanleitung, das ist zu tun, sondern es versteht sich eher so als so eine, ja, so eine Denksportaufgabe. Also wenn wir jetzt hier am Punkt A sind, wohin könnte es vom Punkt A aus hingehen, wenn wir einfach mal das nehmen, was es gibt und nicht eine tolle Utopie entwickeln. Sie reden auch über Utopien, das stimmt, aber die Utopien, das sind dann eher so historische Beispiele. Also zum Beispiel der Weltraumflug als so eine Utopie Anfang des 20. Jahrhunderts, was daraus geworden ist, das nehmen Sie aber nur so als eine Analogie, die dann, also wir stellen uns heute was vor, wo man sagt, oh, das ist unmöglich, aber naja, klar, was wissen wir schon, was in 50 Jahren unmöglich ist.
Ja. Die gängige, würde ich jetzt mal formulieren, gängige Herangehensweise, wie man sich auch so seine Utopien zusammenbastelt, wenn man denn in irgendeiner Weise sich links verortet oder zumindest mal die neoliberale Gesellschaft ja, kritisch betrachtet, dann ist ja die Herangehensweise sehr oft, dass man eben zurückblickt, eine Analyse macht und dann guckt, okay, das scheinen Gesetzmäßigkeiten zu sein, wonach Menschen oder ja eher Gesellschaften funktionieren. Und du hast jetzt zwei Sachen schon angesprochen, nämlich die eine Sache ist das Thema Arbeit, was eng verknüpft ist eben mit Produktion und dann auch in diesem Akzelerationismus-Ansatz mit neuen Technologien. Und auf der anderen Seite, das hast du auch schon, das klang zumindest an, die politische Organisation dessen, weil eben die Frage ist, selbst wenn Maschinen alles für uns Lebensnotwendige an Material und Produkten produzieren können, wie richtet man sich denn dann gesellschaftlich ein? Nämlich, ja, heute ist es ja so, dass Wirtschaft sehr tief in unser jedes einzelne Leben eingreift. Was sagen denn da die Autoren, bevor wir jetzt auf neue Technologien zu sprechen kommen, auch mal zu dieser politischen Umorganisation, die ja notwendigerweise mit so einem Wandel ja einhergehen muss, denke ich mir zumindest. Was nutzt uns das, wenn wir zwar nicht mehr arbeiten müssen, aber überhaupt keine Organisationsform, also irgendeine Organisationsform müssen wir uns ja geben. Entwerfen die da, also haben sie da irgendwie Appelle, die sie aufs Hier und Jetzt bezogen und sagen, hier und hier und hier sind Stellschrauben, an denen gedreht werden müsste, damit dieser Akzelerationismus auch erfolgreich fortgeführt werden kann sozusagen, oder?
Ja, also es ist natürlich so, das Arbeitsthema, das ist schon ganz tief in Ihrem Buch drin, ne? Also es ist ja auch dieser Untertitel, eine Welt ohne Arbeit, das ist sozusagen die Voraussetzung. Die eigentliche, also die gesellschaftliche Organisation, das ist jetzt nicht, Sie haben keinen Gesellschaftsentwurf, also wie der aussehen sollte. Sie haben aber natürlich Hinweise darauf, was nicht so weitergeht. Also das, was ich schon angesprochen habe, sich über die Arbeit zu definieren, das geht nicht so weiter. Das ist einfach so Ihre These, ne? Das geht nicht so weiter. Und die viele Freizeit, die man ja hat, die sollte dann eben auch nicht möglichst sinnfrei vor, jetzt hätte ich fast gesagt, vor der Glotze oder beim Platten
am Radio.
Nein, Radio ist ja nichts Sinnfreies. Oder beim Daddeln am Computer oder sonst irgendwas verbracht werden, sondern da gibt es natürlich auch historische Vorbilder. Was sie zum Beispiel wieder ins Spiel bringen, sind diese, ja, sie sind halt Engländer, dort diese Bildungsvereine, also hier in Deutschland würde man wahrscheinlich eher sagen Volkshochschulen, ja, Erwachsenenbildungsprogramme, also das heißt, da tatsächlich anzusetzen und das auszubauen, die ganzen Möglichkeiten von Nachbarschaftshilfe, die ganzen Möglichkeiten von Gesundheitsvereinen und so weiter. Also das heißt, da tatsächlich so Assoziationen zu bilden, in denen man sich in der Freizeit vernetzt, vernetzt ist auch so ein Modewort, aber indem man in der Freizeit aufeinander zugehen kann. Das ist so ein bisschen das, was da als gesellschaftlicher Hintergrund erzählt wird. Und Sie sind natürlich sehr stark technologisch orientiert. Also Sie haben schon die Vorstellung, dass die ganze Technologie, die jetzt einfach nicht nur der Computer, der vor mir auf dem Tisch steht, ist, sondern natürlich auch die gebaute und technologische Umwelt ist, dass die sich verändern muss. Heute ist das ja so, dass viele Städte als Kernstadt plus irgendwelche Vorstädte funktionieren und dass ländliche Gebiete abgehängt werden, dass es dort keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr gibt und so, weil das alles dieser Profitlogik unterworfen ist. Und das wären alles Aufgaben, die es neu zu denken gilt, die auch jetzt nicht von heute auf morgen natürlich, also nicht plötzlich ziehen die Leute dann ganz woanders hin oder arbeiten direkt vor der Haustür, sondern das sind längerfristige Perspektiven, die sie da ansprechen.
Du hast es auch jetzt schon anklingen lassen, Stichwort Bildungspolitik. Wenn ich mich nämlich so umschaue, dann bekomme ich einen Eindruck grausamerweise, dass Arbeit für viele Menschen eben gar nicht nur Plackerei und Elend bedeuten, sondern eben, das meintest du gerade schon, dass Arbeit für viele auch ein Identifikationsmoment ist und sie das brauchen, um überhaupt aussagen zu können, wer sie eigentlich sind. Also das ganz eng verknüpft ist mit der eigenen Persönlichkeit und auch mit dem Gedanken, durchaus ist der bei dem einen oder anderen vorzufinden, dass durch das Arbeiten auch irgendwie dem Gemeinwohl ein Dienst getan wäre. Jetzt die Frage, was tun wir diesen Menschen? Also du meintest jetzt schon Stichwort Bildungspolitik, aber ich frage mich, ob die Autoren da auch, naja, sagen wir mal, sozialpsychologischen Ebene, ob sie da eben schon nachgedacht haben, wie man denn als Mensch, der es gewohnt ist, in unserer Welt über Arbeit sich zu definieren, wie man da auf den Trichter kommen könnte, dass es ja viel schicker ist, die Arbeit von Maschinen übernommen zu bekommen und seine Zeit anders wie zu verbringen. Also haben die in irgendeiner Form einen sozialpsychologischen Blick auf die ganze Geschichte?
Na, ich würde es nicht sozialpsychologisch nennen. Es ist bei Ihnen eher so eine, ja, so eine handlungstheoretische. Also das heißt, Sie sehen weniger die Psychologie, als dass die Psychologie aus dem kommt, was die Leute tun. Und wenn es heute Bildungsinstitutionen, also Universitäten, ein Bachelorstudium dauert irgendwie sowas wie 3 Jahre und ist im Grunde genommen auch nichts anderes als eine akademische Berufsausbildung. Das heißt, die Leute werden danach auf den Arbeitsmarkt geworfen und haben dann irgendwie solche merkwürdigen Bachelor, also haben so ein Bachelorstudium hinter sich und sollen dann auch nur in der Bank Buchungen machen, beispielsweise, oder im Reisebüro Buchungen machen. Und das ist was, was sie im Blick haben, dass die Bildungswege oder die Bildungsmöglichkeiten wieder vertieft werden, dadurch, dass diese Universitätsstrukturen wieder anders ausgebaut werden oder anders gestaltet werden und auch andere Bildungseinrichtungen anders gestaltet werden. Das ist eine solche Sache. Also Sie sprechen weniger über Psychologie, als was die Leute tun, dass sie sich darüber tatsächlich auch identifizieren können.
Diese Theorie, die scheint ja vor allem in Künstlerkreisen, in ziemlich hippen Kreisen Anklang zu finden. Ich weiß nicht, ob es was mit den neuen Techniken zu tun hat. Das ist jetzt nur eine Vermutung, dass dieses Milieu vielleicht da irgendwie einen besseren Zugang hat, weil sie eben einfach auch schon die Mittel besser kennen. Wie erklärst du dir das, dass eben gerade dieses Künstlermilieu sich für die Accelerationismus-Theorie begeistern kann?
Ja, ich weiß nicht, ich bin ja kein Künstler, aber vielleicht ist es natürlich so, dass es, also die Hipness kommt sicherlich davon, es ist ein neuer Ansatz, es ist so ein bisschen, es kommt aus London, es ist akademisch und gleichzeitig populär, also das heißt populär formuliert. Man kann einen gewissen Distinktionsgewinn daraus ziehen, dass man gerade den neuesten Zug in der Akademie an sich vorbeirauschen lässt. Das könnte was sein. Aber was natürlich irgendwie auf der anderen Seite auch das Interessante daran ist, ist, dass ja viele Merkmale, die man so mit dem Künstlersein verbindet, also das heißt ein bisschen über freie Zeit verfügen, ein bisschen eigene Projekte verfolgen können und so weiter, dass die ja aber auch in der ganz normalen, stinknormalen Arbeitswelt heute häufig gefragt sind. Ja, dass also das Mitdenken oder das sich selbst emotional einbringen, dass es ja in den meisten Jobs gefragt ist, dass man nicht sagen kann, naja, ich reiße das jetzt hier 7 oder 8 Stunden am Tag runter und danach holla die Waldfee, sondern dass man einfach sagt, ja, das ist mein Job und ich muss mich da jetzt einbringen und das macht mir auch Spaß und all das, jetzt sind wir doch wieder bei der Psychologie, und das ist ja eigentlich was so ursprünglich oder so der Idee nach aus dem Leben eines Künstlers oder einer Künstlerin kommt.
Und was ja im Kapitalismus unglaublich gut aufgeht. Also ja, Zumindest wenn die Kunst, die man macht, irgendwie gerade gefragt ist und man vielleicht das Vitamin B hat, um eben sein Zeug dann feilbieten zu können. Also was ich nämlich rausgehört oder rausgelesen habe an diesem Accelerationismus-Ansatz, ist ja, dass es so eine Kritik an den klassischen linken Theorien gäbe und dass Subversion es ja nicht bringt. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil wir halt immer noch da sind, wo wir sind, trotz vieler Unterfangen in der Geschichte. Aber da beißt sich so, finde ich, die Katze in den Schwanz ein bisschen, weil wenn man dann jetzt gerade als Künstlertyp, sagen wir mal, und das sind jetzt nur Schubladen, in denen wir sprechen, aber als jemand aus so einem Kreis so eine Theorie des Accelerationismus unterstützt, dann ist für mich trotzdem noch die Frage, aus welcher Motivation, weil solange man sagt, naja, was muss, das muss sozusagen und ich habe noch das Glück, mein Hobby zum Beruf machen zu können, da ist man ja voll und ganz im Kapitalismus aufgegangen. Also da fehlt mir so ein bisschen dieser kritische Bruch mit dem Bestehenden. Also weißt du, wie ich meine? Da habe ich irgendwie Schwierigkeiten, das zusammen zu denken. Aber gut, Thomas, eine letzte Frage an dich. Wie bewertest du denn die Idee? Also ich meine, du hast dich jetzt mit diesem Buch, wir können ja auch nochmal den Titel nennen, Die Zukunft erfinden, Postkapitalismus und eine Welt ohne Arbeit. Was hast du für dich rausgezogen? Also für wie realistisch hältst du es, dass der Kapitalismus durch Beschleunigung zusammenbrechen wird? Beziehungsweise ist das ein Szenario, was du dir vorstellen kannst, erträumst oder?
Ja. Nee. Ich glaube, es ist natürlich, also das Erste ist das mit dem Postkapitalismus. Ich bin ja so ein ganz traditioneller Linker und die Geschichte mit dem Postkapitalismus, also zumindest der Begriff oder das Konzept, das geht ja jetzt so ein bisschen um. Der Paul Mason hat ein großes Buch geschrieben, was genau diesen Titel trägt, ist auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr erschienen. Und die Idee ist ja jetzt, das ist immer noch Kapitalismus, aber nicht mehr so richtig, sondern das ist irgendwie schon so Kapitalismus auf der Kippe. Ich bin skeptisch, dass das tatsächlich mit dem Kapitalismus so funktioniert. Ich glaube, der Kapitalismus ist stabiler als jetzt Paul Mason oder auch hier meine beiden Autoren hier, Nick Nisek und Alex Williams, als die das sich so ein bisschen vorstellen. Also das ist die Kritik daran, dass man muss nicht unbedingt von, was weiß ich, Sozialismus, Kommunismus, irgendwas reden, aber Postkapitalismus ist irgendwie, scheint mir so ein bisschen zu kurz gegriffen, eben weil der Kapitalismus so unglaublich flexibel und anpassungsfähig ist. Und was ich gut fand an dem Buch, ist tatsächlich, dass sie so ein paar Fragen stellen, die vielleicht auch ein paar Mal zu oft sich abgrenzen gegenüber so eher subversiven, hast du es genannt, also gegenüber Ansätzen, die so, ja, wie Occupy, also das heißt, man besetzt einen Platz oder man besetzt ein Krankenhaus, weil das geschlossen werden muss. Das sind immer so die Beispiele, das sagen sie, das ist ja ganz nett, aber das bringt ja nichts. Und dann kann man aber genauso gut das dem Buch zurückgeben. Das ist ja ganz nett, über Automatisierung nachzudenken, aber das bringt ja nichts. Ne? Also so. Also das heißt, irgendwie, was ich mir vorstelle, ist eigentlich so ein Dialog über diese, also man muss ja nicht das, was andere Leute politisch machen, jetzt dumm finden oder zu kurz gegriffen finden, bloß weil man irgendwie einen anderen Ansatz verfolgt. Also das heißt, lokale Politik gehört genauso dazu wie irgendwie globales Denken. Und da würde ich sagen, da ist schon ein bisschen was zu lernen aus dem Buch. Aber wie Brecht sagte, vorausgesetzt, man hat schon viel gelernt.